NDR Info. Logo. Das Wissenschaftsmagazin.
Herzlich willkommen zu Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Ich bin Maike Wahlhorn. Im Schwerpunkt der Sendung geht es heute um Wasser. Ein Element, das auf der Erde allgegenwärtig ist. Regenwasser, Abwasser, Oberflächenwasser, Grundwasser, Trinkwasser. Wasser ist überall. Zu 2/3 ist unser Planet auch mit Wasser bedeckt. Und 97% davon sind Meerwasser. Die Ozeane und das Wasser waren darum schon lange, bevor der Klimawandel zu einem so wichtigen Thema wurde wie heute, in der Wissenschaft beliebte Forschungsbereiche. Bereits vor 150 Jahren entstand darum auch die Norddeutsche Seewarte, in der damals mit den sogenannten maritimen Diensten begonnen wurde. Daran will jetzt auch das Internationale Maritime Museum in Hamburg gemeinsam mit dem Bundesamt für Seeschifffahrt und dem Deutschen Wetterdienst in einer Ausstellung erinnern. Über Wasser, unter Wasser heißt sie. Und anhand von zahlreichen Ausstellungsstücken werden den Besuchern neben den vielen historischen Untersuchungen im Bereich der Schifffahrt auch die Anfänge der Erforschung des Meerwassers gezeigt. Thomas Sambol war in der Ausstellung.
Eine Schiffsglocke ertönt auf Deck 7. Decks, das sind im Internationalen Maritimen Museum die einzelnen Stockwerke, auf deren Holzfußböden es knarrt wie auf den Planken eines alten Segelschiffs. Und die Schiffsglocke, sie stammt von einem deutschen Forschungsschiff aus den 1920er Jahren, der Meteor 1. Dr. Bernd Brügge ist deshalb auf Deck 7 auch voll in seinem Element. Denn die wissenschaftliche Erkundung der Meere ist das Spezialgebiet des Ozeanographen vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg.
Wenn man hinter diese ganze Geschichte geht, habe ich so in dieser Ausstellung immer so diese Aufbruchstimmung gespürt. Also heute denkt man ja, man hat eigentlich schon fast alles entdeckt und man entdeckt nur noch vielleicht die Nachkommastellen. Und die haben richtig noch neue Sachen und die Vorkommastellen entdeckt. Und das fasziniert mich. Und das dann mit relativ einfachen Mitteln. Also man war vor 150 Jahren auf Jagen und Sammeln angewiesen. Das heißt, man hatte keine elektrischen oder keine elektronischen Messgeräte, die waren alle mechanisch.
Ein Beispiel: die Temperaturmessung in den Tiefen der Ozeane. Einfach ein Thermometer herablassen, wieder hochziehen und ablesen, das brachte den Wissenschaftlern vor 150 Jahren keine neuen Erkenntnisse.
Wenn ich es dann mit 4000 Meter Wassersäule gezogen habe, dann zeigt es ja nicht mehr das an, was in 4000 Meter Tiefe war, sondern eine Mixtur durch die Wassersäule.
Deshalb entwickelten die Pioniere der Meeresforschung ein sogenanntes Kipp-Thermometer, das sich in der Tiefe umgedreht und den Temperaturwert quasi vor Ort gespeichert hat. Im Museum kann man sich ansehen, wie so ein Uraltmessgerät funktioniert.
Man hat Thermometer gehabt, die man dann auch an einem Draht runtergelassen hat. Und dann hat man einen Kippmechanismus gehabt, den man ausgelöst hat. Sie sehen hier auch einen Draht mit einem Fallgewicht. Und dann ist das Thermometer umgekippt. Und das war so gebaut, dass dann der Quecksilberfaden abreißt und dann quasi, das ist dann, sage ich mal, ein mechanisch-analoger Speicher, dann diese Temperatur festgehalten hat und die sich dann auch nicht mehr verändern konnte, wenn dieses Thermometer wieder an Oberdeck gekommen ist und dann konnte es eben halt mit der Lupe abgelesen werden und als Messwert dann eben halt eingetragen.
Aber die Forscher interessierten sich auch schon damals für ganz andere Messwerte, den Salzgehalt des Wassers zum Beispiel.
Daraus kann ich die Dichte des Wassers berechnen und aus der Dichteverteilung wiederum kann ich mir ein Bild machen in einem Ozeangebiet, wie die Strömung laufen, weil die Dichte getrieben ist.
Und die Strömung des Wassers wiederum waren damals schon wichtig für die Seefahrt, aber auch zum Verständnis der großen Nährstoffkreisläufe in den Ozeanen.
Und Salzgehalt hat man damals nicht wie heute elektrisch-elektronisch über die Leitfähigkeit bestimmt, weil das gab es noch gar nicht, sondern das konnte man damals nur chemisch machen.
Und das kostete Zeit. Heute gibt es dafür verschiedene Hightech-Geräte, die solche Daten in Sekundenschnelle liefern. Multiparametersonden nennen die Wissenschaftler solche modernen Apparate, wie zum Beispiel die Rosette. Ein rundes Gestell aus Metallrohren, das ein bisschen an die Trommel eines Revolvers erinnert. Statt Patronen stecken bis zu 24 Druckflaschen in der Rosette, die, vollgestopft mit Elektronik, in der Tiefe die verschiedensten Messungen durchführen können.
Kontinuierlich sehr hoch aufgelöst Temperatur, Salzgehalt und Druck. Und was man sonst noch messen will, zum Beispiel Sauerstoff, da gibt es verschiedene Sensoren.
Überraschend, auch eine Flaschenpost konnte einst wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse bringen, wenn sie denn gefunden und beantwortet wurde. Der deutsche Hydrograph und Nautiker Georg von Neumayr nutzte sie vor rund 150 Jahren, um damit erstmals in größerem Rahmen die Wasserströmungen in den Meeren zu erforschen. Damals war es noch Glückssache. Heute wird dagegen nichts mehr dem Zufall überlassen, erklärt Bernd Brügge vom BSH, Denn
jetzt stehen wir hier vor dem legitimen Nachfolger der Flaschenpost. Das ist ein sogenanntes Argoflot. Davon sind permanent im Einsatz knapp 4000 Stück, Ozean weltweit. Und diese Floats können natürlich jetzt deutlich mehr als das, was so eine Flaschenpost früher konnten.
Wobei sie ganz ähnlich aussehen, wie eine Glasflasche im Großformat, allerdings mit einer Sendeantenne an der Spitze.
Die werden dann also ins Wasser ausgebracht und sind so tariert, dass sie in eine sogenannte Warteposition auf 1500 Meter Wassertiefe absinken, da 10 Tage verharren und dann, das ist alles gesteuert, ist alles reinprogrammiert, dann auf 2000 Meter Wassertiefe absinken und dann anfangen langsam aufzusteigen und im Aufstieg dann die Parameter messen, die den Ozeanographen am meisten interessiert, nämlich Temperatur, Salzgehalt und Druck. Und wenn das Float an der Wasseroberfläche ist, sendet das über diese Antenne dann seine Daten, die es gerade gemessen hat, über einen Satelliten an eine Landstation ab. Dieses System hat innerhalb von 10 Jahren mehr ozeanographische Daten gesammelt als die gesamte weltweite Meeresforschung in den 100 Jahren davor.
Ohnehin wird die Meeresforschung über und unter Wasser immer genauer und detailreicher. Sogenannte Gleiter ziehen wie Torpedos ihre von Wissenschaftlern festgelegten Bahnen durch die Ozeane und sammeln unablässig neue Daten. Unterwasserroboter erforschen den Grund der Meere. Und Satelliten messen permanent den Seegang und warnen vor Sturmfluten und Monsterwellen.
Was heute alles möglich ist, das war natürlich vor 150 Jahren nicht drin, aber vielleicht die Überraschung war viel größer. Die haben ein Netz runtergelassen und was rausgeholt, was sie noch nie vorher gesehen haben. Und das hat natürlich dann auch die Meeresforschung belebt. Man ist neugieriger geworden. Was ist da los und wie verhält sich das Meer und wie wird es gesteuert und dergleichen mehr?
Das, sagt Bernd Brügge, sei aber bis heute nicht endgültig geklärt. Trotz der großen Fortschritte in der Erforschung des Wassers und der Meere und trotz all der vielen neuen Hightech-Messgeräte. Deshalb gibt es auch im Wasser der Ozeane immer noch jede Menge zu entdecken. Heute wie vor 150 Jahren.
Unter Wasser, über Wasser. 150 Jahre maritime Dienste. Wer noch mehr über die Anfänge der Erforschung der Meere erfahren möchte, kann das natürlich auch in der Ausstellung, die Thomas Sambol besucht hat. Und das bis zum 31. August im Internationalen Maritimen Museum in Hamburg. Ohne Wasser würde es kein Leben auf der Erde geben. Diese, auch für den Menschen lebenswichtige Ressource, ist aber auf der Erde ziemlich ungleich verteilt. Während wir damit duschen können, haben Millionen von Menschen in anderen Ländern keinen direkten Zugang zu Trinkwasser. Und der Klimawandel führt dazu, dass sogar Regionen, die früher wasserreich waren, in Zukunft zu Notstandsgebieten werden könnten. Im Weltwasserbericht der Vereinten Nationen aus diesem Jahr stand, dass die globale Nachfrage nach Wasser pro Jahr um etwa 1% steigt. Die Gründe dafür seien auf der einen Seite das Bevölkerungswachstum und auf der anderen auch ein verändertes Konsumverhalten und die wirtschaftliche Entwicklung. Der Wasserbedarf steigt also. Aber auch schon heute leben mehr als 50% der Weltbevölkerung in Gebieten, die mindestens einen Monat im Jahr von Wasserarmut betroffen sind. Ich habe mit Dietrich Borchert darüber gesprochen. Er ist Leiter des Forschungsbereichs Wasserressourcen und Umwelt am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Herr Borchert, Wasserarmut gibt es ja schon heute in erschreckend vielen Ländern. Wie wird das in Zukunft aussehen? Gibt es da wissenschaftliche Prognosen?
Ja, es gibt wissenschaftliche Prognosen und zur Wasserarmut muss man ganz klar zwei Aspekte betonen. Die Wasserarmut kann eine quantitative Wasserarmut sein, das heißt, es ist schlichtweg von der Menge her eine zu große Diskrepanz zwischen dem lokalen oder regionalen Wasserangebot da, das beispielsweise für Trinkwasser, aber auch für Bewässerung genutzt werden kann. Das zweite, und das ist das zunehmend immer gravierendere Problem, ist ein qualitatives Problem. Das heißt, Wasser wird immer stärker verschmutzt. Es kann auch aus natürlichen Gründen, zum Beispiel aufgrund hoher Salzgehalte, nicht nutzbar sein, sodass wir eigentlich immer unterscheiden müssen, dass es eine quantitative und eine qualitative Wasserarmut gibt.
Die Gründe dafür sind schon alle geklärt?
Sie sind nicht alle geklärt, aber man kann sagen, dass einfach wissenschaftlich in der Diskussion um den Klimawandel die Wasserquantitätsfrage im Vordergrund gestanden hat.
Dass der Klimawandel zur Wasserarmut in manchen Gebieten der Erde beiträgt, ist ja klar. Und genauso, dass der Mensch auch dafür verantwortlich ist. Aber gibt es noch andere Gründe für die Verstärkung der Wasserarmut? Also Punkte, wo Sie sagen würden, dass unser Umgang mit der Ressource Wasser zu diesem Problem beiträgt?
Ja, und zwar, man muss ganz klar sagen, dass das Missmanagement und auch die Übernutzung der Wasserressourcen durch den Menschen verglichen mit dem Klimawandel das viel gravierendere Problem ist.
Haben Sie da Beispiele?
Das vielleicht weltweit im Moment gravierendste Beispiel, das wir historisch kennen, ist ja die ganze Problematik des Aralsees. Das war der ehemals viertgrößte See der Erde. Der ist praktisch verschwunden. Und das Ganze ist im Grunde genommen ein rein landwirtschaftliches Problem durch die Bewässerungslandwirtschaft, die zur Baumwollproduktion im Wesentlichen in Usbekistan in den Zuflüssen, in den beiden großen Zuflüssen des Aralsees gemacht worden sind. Aber wir haben jüngst auch die Schlagzeilen aus Johannesburg gehört. Die erste Stadt weltweit, die mit einer Millionenbevölkerung die Trinkwasserversorgung in Kürze einstellen werden wird. Jedenfalls die zentrale Trinkwasserversorgung, weil das Wasser einfach nicht mehr da ist.
Dagegen haben wir in Deutschland ja eine sehr komfortable Situation, was das Trinkwasser betrifft. Wir kriegen es aus dem Wasserhahn, wir trinken es, wir duschen uns damit, wir waschen auch unsere Kleidung oder das Geschirr damit, wir sprengen den Garten. Dass das alles möglich ist, könnte sich das bei uns auch irgendwann ändern?
Es kann sich auch ändern. In Deutschland ist es ja so, dass der Wasserverbrauch in den letzten 20 Jahren erheblich zurückgegangen ist. Wir hatten zur Zeit der Wiedervereinigung einen durchschnittlichen Wasserverbrauch von ungefähr 160 Liter pro Einwohner und Tag. Der ist heute im bundesdeutschen Durchschnitt auf etwa 115 Liter pro Einwohner und Tag zurückgegangen. Und das hat im Wesentlichen zu tun, dass wir wassersparende Hausgeräte eingesetzt haben, dass wir Leitungsverluste minimiert haben, aber auch der Pro-Kopf-Verbrauch ist zurückgegangen. Gleichwohl, wir haben durch Fernversorgung mit Trinkwasser versorgen müssen. Der größte Trinkwasserspeicher in Deutschland ist der Bodensee, der über 4 Millionen Menschen versorgt. Und dieses Wasser wird über weit mehr als 100 Kilometer nach Norden in die Industriezentren des Stuttgarter Raums und des Oberrheins gepumpt. Und vergleichbare Großfernwasserversorgung finden wir auch in einigen Gebieten Deutschlands. Wir haben in Deutschland immer mal wieder regionale Probleme. Man hat das jetzt ja auch mit der Trockenheit, der ungewöhnlichen Trockenheit in diesem Frühjahr gesehen. In Teilen Norddeutschlands, Schleswig-Holsteins, ist die Trinkwasserversorgung abgerissen. Dass wir tatsächlich auch hier mal in Teilen in die Situation gekommen sind, dass Trinkwasser eben nicht mehr rund um die Uhr zur Verfügung stand. Das Problem ist dann sehr schnell gelöst worden. Aber es zeigt auch, dass bei uns diese dauerhafte Trinkwasserversorgung nicht selbstverständlich ist.
Die UN-Agenda 2030 hat ja Nachhaltigkeitsziele festgestellt. Eines der Ziele ist, Wassersicherheit für alle zu gewährleisten, also die Verfügbarkeit und die nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser weltweit. Ist das überhaupt noch zu schaffen?
Wir haben noch 13 Jahre bis oder 12 Jahre bis zum Jahr 2030.
Und ein kurzer Zeitraum.
Also ein sehr kurzer Zeitraum. Und wenn man sich überlegt, wie lange es braucht, um beispielsweise Infrastrukturen zur Trinkwasserversorgung, Infrastrukturen zur Abwasserentsorgung, Infrastrukturen zur Abwasserreinigung zu erzielen, dann muss man leider heute schon sagen, dass dieses Ziel vollständig nicht erreichbar ist. Aber man muss sich dringend auf den Weg machen. Das Zweite ist, dass konsequent gehandelt werden muss. Das heißt nichts anderes, als dass man die Programme, die jetzt erforderlich sind, um die Leute, und da ist ja schon sehr viel passiert, mit sicherem Trinkwasser zu versorgen, aber dann auch Abwasser zu sammeln und vor allen Dingen das Abwasser zu reinigen, dass das konsequent gemacht werden muss. Es ist sehr viel mehr Technologie, es ist sehr viel mehr Wissen vorhanden, das einfach konsequent eingesetzt werden muss.
Und kann auch jeder Einzelne etwas tun? Also in Deutschland verbraucht jeder Bürger ungefähr 115 Liter Wasser am Tag, haben Sie eben gesagt. Ist das viel, also im Vergleich zum Verbrauch in anderen Industrieländern?
Es ist wenig. Deutschland gehört an dieser Stelle wirklich zu einem ressourceneffizienten Land. Gerade die USA sind hier ein absolutes Negativbeispiel mit fast 270 Litern Wasser pro Kopf und Brauch im Landesdurchschnitt.
Mehr als das Doppelte?
Also das ist weit mehr als das Doppelte. Und das auch in Gegenden, Kalifornien als Stichwort, wo diese Ressourcen nicht vorhanden sind. Hm. Wo jeder Verbraucher unbedingt darauf achten kann, ist mit Wasser wirklich in dem Sinne sensibel umzugehen. Vor allen Dingen, welche Stoffe gebe ich ins Wasser ab? Werfe ich meine nicht gebrauchten Medikamente in die Toilette, anstatt sie in der Apotheke zu entsorgen? All diese Stoffe, die wir im häuslichen Gebrauch haben, ob es Farben sind, ob es die wachsende Zahl von Chemikalien sind, da müssen wir sehr sorgfältig sein, sie mit dem Wasserkreislauf in Verbindung zu setzen, weil nicht gewährleistet ist, dass sie dort vollständig abgebaut werden, und Kläranlagen können viel zurückhalten, aber nicht alles. Also die Frage, einfach sensitiv damit umzugehen, ist das eine. Aber noch sehr viel mehr Wasser indirekter Art konsumieren wir durch die Nahrungsmittel. Es ist eine große Entscheidung, sich zu überlegen, wie viel Fleisch konsumiere ich im Vergleich zu pflanzlicher Ernährung. Es ist ja so, dass die Fleischproduktion ein Vielfaches an Wasser verbraucht gegenüber pflanzlichen Lebensmitteln. Das Zweite ist, ich kann darauf achten, unter welchem Düngereinsatz, unter welchem Pestizideinsatz sind denn Nahrungsmittel produziert. Und ich tue sehr viel für Gewässerschutz, wenn ich Lebensmittel konsumiere als Verbraucher, die unter einer minimalen Gewässerbelastung produziert worden sind. Und das geht weiter über die Kleidung. Die Frage, wo ist die Baumwolle produziert in der Kleidung, die ich trage, ist genauso eine. Und da hat der Verbraucher ein ganzes Spektrum von sehr direkten Einflussmöglichkeiten, dafür zu sorgen, global den Wasserfußabdruck, wenn man ihn so bezeichnen will, zu minimieren. Und hier ist der verantwortungsbewusste Verbraucher sehr viel wichtiger, als uns das so auf den ersten Blick vielleicht vor Augen erscheint.
Das war Dietrich Borchert, Leiter des Forschungsbereichs Wasserressourcen und Umwelt am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig.
Everybody loves Nika's She had a vision that jazz would one day be the music that's of the future, you'll see. And don't you agree? We'll help to see that her vision will come true, and all the world will be blessed by it too. The song is here to stay, my friend. Just wait and see. People have made it part of jazz history.
Wie wir eben gehört haben, jeder Verbraucher sollte mehr denn je darauf achten, so wenig wie möglich zur Verschmutzung des Wassers beizutragen. Denn sie hat erhebliche Auswirkungen. Ob Chemikalien, Plastikmüll oder Mikroplastik ins Wasser gelangen, die ökologischen, aber auch gesundheitlichen Folgen lassen sich weltweit feststellen. Dazu kommen die Auswirkungen durch den Anstieg von Krankheitserregern oder auch Medikamentenrückständen im Wasser. In Deutschland steigen die Trinkwasserpreise inzwischen, was auch daran liegt, dass die Verschmutzung des Grundwassers die Aufbereitung dieser Ressource immer aufwendiger macht. Forscher suchen darum nach neuen, kostengünstigeren, aber auch effektiveren Möglichkeiten dafür. Hartmut Grave mit aktuellen und vielversprechenden Ergebnissen.
Eine unscheinbare Lagerhalle in Garching bei München. Darin steht ein rechteckiger Tank aus Edelstahl, etwa so groß wie ein Kleinbus. Über Schläuche plätschert Wasser in einen Schacht, der oben auf dem Tank sitzt.
Das Wasser kommt von der Kläranlage nebenan, fließt durch diesen Schnellfilter und von hier fließt es dann von rechts nach links in einer Tropfenströmung durch dieses System.
In dem Tank, den die Arbeitsgruppe von Jörg Drewes an der Technischen Universität München installiert hat, befindet sich nichts weiter als ein verkleinertes Modell eines Flussufers, das die Wissenschaftler als Lebensraum für Bakterien sehr genau kontrollieren und steuern.
Wir haben uns hier zu Hilfe genommen, die neuen Verfahren der biomolekularen Methoden, die heute zur Verfügung stehen. Wir können also alle Mikroorganismen, die in einem System auftauchen, benennen. Und wir können auch sagen, zu was die befähigt sind.
Und das sind erstaunliche Dinge. Einige der Mikroorganismen sind in der Lage, unterschiedlichste Rückstände unserer Zivilisation zu verwerten und unschädlich zu machen, wenn sie nichts anderes vorgesetzt bekommen.
Eigentlich ist ein ganz banales Prinzip. Wir nehmen den Bakterien das Futter weg. So, wenn wir jetzt also diese leicht verfügbare Nahrung entfernen, dann müssen die Bakterien wesentlich kreativer werden, auch die schwer abbaubaren Verbindungen zu knacken und zu verwerten. Und das tun wir, indem wir das Wasser vorbehandeln, sodass wir diese leicht abbaubaren Nährstoffe entfernen.
Das begünstigt diejenigen Mikroorganismen, die mit gefährlichen Rückständen im Wasser etwas anfangen können.
Die können sich aber nur durchsetzen und auch gut agieren, wenn sie sauerstoffhaltige Bedingungen vorfinden. Und das sind Bedingungen, die normalerweise so im Untergrund sich nicht einstellen. Also wenn ein Wasser aus einem Fluss versickert, bei einer Uferfiltration beispielsweise, dann wird der Sauerstoff aufgezehrt.
In die Anlage der Forscher wird deshalb an bestimmten Stellen Sauerstoff eingeblasen, was die Arbeit der Bakterien auf Hochtouren bringt. Das Ergebnis ist bemerkenswert. Sie beginnen sogar damit, im Wasser enthaltene Viren abzutöten. Die Bakterien regeln nach Angaben der Forscher unter anderem die Produktion bestimmter Enzyme hoch, die viele Spurenstoffe im Wasser aufspalten.
Rein natürlich, durch die biologische Wirkung der Bakterien im Untergrund, haben sie eine desinfizierende Wirkung und können dann tatsächlich auf chemische Desinfektionsverfahren verzichten. Also wir reden hier von Verweilzeiten von wenigen Stunden. Und eine natürliche Uferfiltration hat Verweilzeiten von vielen Tagen bis zu vielen Wochen.
Das Verfahren der Münchner Forscher ist dabei so einfach und platzsparend, dass es als eine weitere Reinigungsstufe in Kläranlagen kostengünstig eingesetzt werden könnte. Und auch in Entwicklungsländern könnte das Wasser mit dieser Methode gereinigt und entkeimt werden. Alle Stoffe aber, die der Mensch in den Wasserkreislauf eingebracht hat, kann das neue Verfahren nicht entfernen. An Mikroplastik zum Beispiel haben die Bakterien kein Interesse und auch nicht jede chemische Verbindung wird von ihnen entfernt.
Allgemein findet man alles in den Gewässern mittlerweile, was man auch im Chemikalienkatalog findet. Eins der großen toxikologischen Probleme ist, dass wir eigentlich gar nicht einschätzen können mit unseren heutigen Mitteln, wie wirken diese vielen, sehr, sehr kleinen Konzentrationen verschiedenster Chemikalien in Kombination auf den menschlichen Körper und das Ökosystem im Gewässer. Das ist der sogenannte Cocktail-Effekt.
Tobias Schnabel vom Materialprüfungsinstitut der Bauhaus-Universität Weimar entwickelt zusammen mit seinen Kollegen deshalb eine Methode, die solche Rückstände im Wasser mit Hilfe von speziellen Katalysatoren und unter Einwirkung von ultraviolettem Licht zerstört. So will der Wissenschaftler etlichen unerwünschten Stoffen im Wasser den Garaus machen.
Ich habe quasi ein Becken, in dem sich meine Photokatalysatoren drehen im Wasser. Die Scheiben stehen dabei halb im Wasser drin. Der Katalysator, der sich im Wasser befindet, nimmt die Schadstoffe auf. Das Ganze fährt dann an der Lichtquelle für das UV-Licht vorbei.
Die Forscher in Weimar arbeiten daran, den Energieaufwand für die Methode möglichst stark zu senken. Neue Verfahren zur besseren Reinigung des Wassers, wie das der Forscher in Weimar oder die Münchner Methode mit den nützlichen Bakterien, geben Grund zur Hoffnung, sagen die Wissenschaftler. Schließlich wäre es mit ihnen möglich, nicht nur die Verschmutzung des Wassers, sondern auch die Verbreitung von multiresistenten Keimen in Zukunft besser in den Griff zu bekommen. Die Entwicklungen seien effektiv und kostengünstig. Für wenige Euro pro Kopf und Jahr, so sagen die Forscher, könnte das Wasser die Kläranlagen in Zukunft wesentlich sauberer verlassen, als es heute der Fall ist. Noch besser wäre natürlich, wir würden unser Wasser gar nicht erst so stark verunreinigen.
Das war ein Beitrag von Hartmut Grave.
Like the bubbles in a glass of champagne. You go to my head like a sip of sparkling burgundy brew, and I find the very mention of you like the kicker in a tulip or two.
Die sich durch den Klimawandel erhöhenden Wassertemperaturen sorgen bereits jetzt für ökologische Katastrophen. Fische haben darunter zu leiden und ganze Korallenriffe sterben. Meeresbiologen in Florida wollen die Riffe nun wieder aufforsten. Wie hat sich Guido Meyer angesehen?
Die Reise hinaus aufs Riff beginnt auf Key Largo im Amaray-Tauchressort, benannt nach den Muränen, die es hier unter Wasser überall gibt. Ken Hedemeyer macht sein Tauchboot startklar. Mit der Amaray Diver soll es etwa 5 Kilometer in Richtung Nordwesten aufs Meer hinausgehen, zu einer von den Forschern extra angelegten Kinderstube für Korallen unter Wasser, einer Korallengärtnerei auf hoher See.
The nursery allows us to produce corals for restoration projects without taking them from the wild.
Diese Gärtnerei erlaubt uns, Korallen für unser Restaurierungsprojekt zu züchten, ohne sie der freien Wildbahn entnehmen zu müssen. Wir entwenden also nichts von intakten Riffen. Sämtliche Korallen, die wir später irgendwo anders anpflanzen, stammen aus unserem Anbau.
Ken Nedemeyer ist der Präsident der Coral Restoration Foundation, einer Stiftung, die sich dem Schutz und der Wiederherstellung von Floridas Korallenriffen verschrieben hat.
Bis vor einiger Zeit brauchten die Korallen so etwas wie eine Gärtnerei noch nicht. In den letzten 25 Jahren haben ihnen jedoch einige natürliche Katastrophen schwer zu schaffen gemacht, darunter 4 schwere Hurricanes. Addiert man menschengemachte Belastungen hinzu, wie die Wasserverschmutzung und die Erwärmung der Ozeane, haben wir es jetzt mit einer Situation zu tun, von der sich die Korallen aus eigener Kraft nicht mehr erholen können. Sie sind so sehr unter Stress, dass sie sich nicht mehr von selbst vermehren. Wir wollen erreichen, dass sie dazu wieder aus eigenem Antrieb heraus in der Lage sind, und sie ihre Saat wieder über die Riffe verbreiten, so wie früher.
Temperatur, Licht, Wasser und Ablagerungen, dies sind die 4 Faktoren, von denen abhängt, ob und wie gut Riffe wachsen. Stimmen die Bedingungen, können sie vom Meeresboden bis knapp unter die Wasseroberfläche reichen. Die Baumeister der Riffe sind die Korallen, die wiederum Polypen enthalten, kleine Nesseltierchen, deren Art und Wachstum auch den Korallentyp bestimmt. Die Polypen filtern Calcium aus dem Meerwasser. Sterben sie ab, hinterlassen sie eine weitere Schicht Kalkstein auf dem Riff, was wiederum zu weiterem Wachstum führt. Dies funktioniert allerdings nicht in jedem Meer der Welt, sondern nur zwischen den Wendekreisen auf beiden Seiten des Äquators. Nur in diesen Längengraden erreichen die Meeresströmungen rund 25 Grad Celsius. Das Tauchboot Amaray Diver erreicht sein Ziel, scheinbar eine beliebige Stelle irgendwo im Ozean. Doch erst unter Wasser zeigt sich Tauchern, dass hier Korallen gezüchtet werden. Um einen Grundstock für seine Unterwassergärtnerei zu bekommen, hat Ken vorab Larven intakter Korallenriffe eingesammelt. Genauer, Polypen, die Larven tragen. Denn die Larven neuer Korallen sind nur Stecknadelkopf groß und somit unter Wasser nicht auszumachen. Jede Larve, jeder Korallensprossling wird katalogisiert und beschriftet. Diese Einordnung soll helfen, Inzest beim Aussetzen und Heranwachsen zu vermeiden, der für das weitere Wachstum der Korallenriffe ein Rückschlag sein könnte.
Jede Koralle ist zugleich männlich und weiblich. Um sich fortzupflanzen, müssen sie sich mit dem Genpol einer anderen Koralle paaren. In der Korallengärtnerei hier bestimmen wir die genetischen Fingerabdrücke und trennen die Larven, sodass sie sich später, wenn sie ausgewachsen sind und ableichen, gegenseitig befruchten. So sichern wir genetische Vielfalt.
An dieser Stelle ist der Atlantik nur etwa 10 Meter tief. Die Taucher lassen sich langsam zu Boden, wobei sie aufpassen, mit ihren Flossen nicht an die Korallensprösslinge zu stoßen. Sie sind mittlerweile aus den Larven herangewachsen und etwa so groß wie ein Bonsai.
The way we're doing it right now is we take cuttings that are about 3 centimeters from some of the bigger corals.
Wir schneiden jetzt etwa 3 cm lange Stücke von den größeren Korallen ab. Diese Äste züchten wir wieder heran und lassen sie etwa ein Jahr lang wachsen. Danach haben sie eine Länge von bis zu 40 cm erreicht. Das ist ein Wachstum von rund 1000% in nur 12 Monaten. Wenn sie diese Größe erreicht haben, verpflanzen wir sie aufs Riff.
We let them grow up for a year and then we transplant those 1-year-old corals out onto the reef.
Provisorisch sind die kleinen Korallen mit Epoxy, einer Art knetbarem Zement, auf kleinen Discs befestigt. Sie erinnern an Eishockey-Pucks, eine Koralle pro Puck. Mitsamt dieser Disc setzen Taucher sie dann, nach einem Jahr, von der Gärtnerei auf eine sichere Stelle am Riff. Hier bilden sie schnell eine Einheit mit dem restlichen Riff. Aus den 5 Larven, die Ken und seine Helfer vor ein paar Jahren gesammelt haben, sind mittlerweile 3000 Korallen herangewachsen. Sie sind verteilt auf 12 Riffe. 90% der Korallen haben überlebt und laichen mittlerweile selbst. Ein Grund zur Hoffnung in diesem Biotop unter Wasser.
Ein Wiederaufforstungsprojekt gegen die Folgen des Klimawandels unter Wasser. Guido Meyer berichtete über erste Erfolge. Um das Wasser und seine Erforschung ging es heute in unserem Schwerpunkt in Logo, dem Wissenschaftsmagazin auf NDR Info. Und gleich um Bananen. denn sie haben Eigenschaften, die hierzulande zwar bisher unbekannt waren, aber für die Menschen sehr nützlich sein könnten, wie Wissenschaftler festgestellt haben.
Lie away, getting up. Shine so bright, you stars above. Loneliness just comes at night when everybody's sleeping. And I am trying to the memory of you and I, though you are gone. Try to laugh and not cry.
Bananen. Sie zählen zu den beliebtesten Früchten der Welt. In Deutschland wird die Banane, was das betrifft, zum Beispiel nur noch vom Apfel geschlagen. So isst jeder Deutsche im Durchschnitt 25 Kilogramm Äpfel pro Jahr. Aber immerhin auch 15 Kilogramm Bananen. Und das ist keine schlechte Entscheidung. Denn bei Bananen handelt es sich um Früchte, die ausgesprochen gesund sind. Sie sind zum Beispiel reich an Vitaminen und an Mineralstoffen. Außerdem stärken sie das Immunsystem, wie Wissenschaftler immer wieder betonen. Und dazu hat das Kalium, das in ihnen enthalten ist, eine positive Auswirkung auf Nieren und Knochen. Aber nicht nur die Früchte selbst können eine heilende Kraft haben, sondern auch ihre Blätter und Schalen. Vor allem in der Behandlung von Wunden, wie Forscher in Bremen berichten. Michael Kurt mit Einzelheiten.
An der Jakobs-Universität in Bremen wird die medizinische Wirksamkeit von Lebensmitteln untersucht, die die meisten Menschen eigentlich nur wegen ihres Geschmacks schätzen. Kaffee, Tee, Kakao, Grünkohl oder auch Bananen. Der Chemiker Nikolai Kunert leitet die Forschungsgruppe, die an der Entschlüsselung der verantwortlichen Inhaltsstoffe arbeitet.
Wir gucken uns eine Eigenschaft an, zum Beispiel eine biologische Aktivität, eine antibiotische Aktivität und suchen dann nach der Verbindung, die dafür verantwortlich ist. Und häufig ist es so, dass wir dann was ganz Neues finden und dann die Verbindung aufklären müssen. Also Chemiker nennen das Strukturaufklärung, das heißt, wir isolieren die Verbindung dann im Milligrammmengen und klären deren chemische Struktur auf. Und in Pflanzen ist es so, dass man sehr, sehr häufig noch sehr viel Neues finden kann.
Dass die Banane hier zum Forschungsgegenstand geworden ist, liegt an Mubo Sonibare aus Nigeria. Die Biologin brachte aus ihrem Heimatland ein Bananenblatt mit, berichtete Kunert davon, dass dieses in Nigeria als Heilmittel gilt und entfachte sofort das medizinische Interesse des deutschen Chemikers.
Sie hat mir erzählt, dass Bananenblätter in Afrika zur Wundheilung eingesetzt werden. Und die Frage war, ja, welche Inhaltsstoffe sind in den Bananenblättern drin, die hier besonders gut funktionieren. Und ich sage immer, wer heilt, hat recht. Das heißt, diese Bananenblätter funktionieren sehr gut in großen Teilen Afrikas, wird auch in Asien benutzt.
Während des Interviews liegen auf dem Tisch drei Bananen. Gelb, krumm und wahrscheinlich lecker. Sind das die Exemplare, deren Blätter in Afrika auf offene Wunden gelegt werden?
Nee, das ist so die typische Essbanane, sogenannte Dessertbanane. Und die Banane, die wir in den meisten Läden finden, das ist in der Regel die Variante Cavendish. Die Bananen, die jetzt in der Wundheilung eingesetzt werden, das ist eine sogenannte Musa acuminata.
Diese Sorte sieht unserer Supermarktbanane zwar zum Verwechseln ähnlich, aber im Gegensatz zu ihr sind die Blätter medizinisch wirksam. Dazu werden sie erhitzt, also desinfiziert, weil sich doch traditionellerweise einige Bakterien auf ihr tummeln, und dann über die Wunde gelegt. Das passiert nicht nur als Notmaßnahme bei Naturvölkern, sondern auch in vielen Krankenhäusern Afrikas. Die Nutzung einer ganzen Pflanze ist noch in vielen Ländern üblich, während bei uns auf die Wirkung einzelner Inhaltsstoffe gesetzt wird.
In großen Teilen der Welt werden also Pflanzen immer noch hauptsächlich als Arzneistoffe eingesetzt. Schätzungen, die ich kenne, besagen, dass also immer noch fast 2/3 der Weltbevölkerung auf Arzneipflanzen als wichtigste Arzneimittelquelle zurückgreift.
Die ungewöhnlichen Eigenschaften von Bananenblättern waren in der Wissenschaft hierzulande aber noch nicht bekannt. Das Laborergebnis des nigerianischen Bananenblattes überraschte den Bremer Chemiker.
In diesen Bananenblättern von Musa acuminata ist eine Verbindungsklasse sehr auffällig. Quercetin ist bekannt als antibiotische Substanz, das heißt, es wirkt antibakteriell. Es hat dieselben Wirkmechanismus wie Ciprofloxacin, das ist ein bekanntes synthetisches Antibiotikum. Diese antibiotischen Verbindungen sind also in relativ hoher Konzentration enthalten. Das heißt, wir können verstehen, dass diese Bananenblätter Mikroorganismen abtöten und die Wunde desinfizieren.
Im Mittelpunkt des Interesses der Wissenschaftler sogenannte Polyphenole. Bei Pflanzen dienen sie oft der Abwehr von Fressfeinden und sind daher oft auch recht bitter. Beim Menschen haben sie eine heilende Wirkung und sind unter dem Namen Antioxidantien mittlerweile recht geläufig, da mit diesem Inhaltsstoff für viele gesunde Lebensmittel geworben wird. Ihr Vorteil? Sie bekämpfen erfolgreich freie Radikale, aggressive Stoffe, die unsere Zellen angreifen. Kunert fand genau solche Polyphenole in den Bananenblättern und
es gibt also noch weitere Polyphenole in diesen Bananenblättern, die haben eine adstringierende Wirkung, den Namen erspare ich Ihnen. Adstringierend heißt, die fällen Proteine aus. Sie kennen es im Mund, wenn Sie einen besonders adstringierenden Wein oder einen schwarzen Tee trinken, dann zieht es sich so im Mund zusammen. Sie sind in der Lage, die Proteine in der Wunde auszufällen und damit vielleicht die Wunde mit zu verschließen.
Und trotzdem, die Wirkung der Bananenblätter ist nur eine von vielen, die Wissenschaftler bei ihren Untersuchungen in Bremen herausfanden. Kunert entdeckte mit seinen Kollegen im Kaffee Stoffe, die wie Schmerzmittel wirken und solche, die erfolgreich gegen die Ausbreitung von Viren helfen. Darüber hinaus konnten die Forscher belegen, dass Rhododendron antibakterielle Komponenten enthält und Sabur Batmos aus Nigeria versucht gerade im Bremer Labor zu beweisen, dass der Einsatz der Borke, eines bestimmten Baumes in seinem Heimatland als Arzneimittel, nichts mit Aberglauben zu tun hat.
So this is the bark of a tree.
Dies ist die Borke der afrikanischen Kirsche. Sie wird in Wasser gekocht und getrunken, hilft gegen Entzündungen und Malaria.
Anti-Malaria.
Deutscher Grünkohl oder afrikanische Cola-Nüsse, deren Pulver wegen ihres hohen Koffeingehaltes manchen Erfrischungsgetränken beigemengt wird, sind andere Forschungsobjekte, deren Inhaltsstoffe an der Jakobs-Universität isoliert und auf medizinische Wirksamkeit hin untersucht werden. Zumindest bei leichten Erkrankungen hat sich sogar bei uns schon die Erkenntnis durchgesetzt, dass der medizinische Wert natürlicher Pflanzen dem Wert eines Medikamentes in nichts nachstehen muss.
Bananenblätter statt Pflaster. Michael Kurt berichtete.
A chair is still a chair, even when there's no one sitting there. But a chair is not a house, and a house is not a home when there's no one there to hold you tight when no one's there. You can kiss goodnight. A room is still a room, even when there's nothing there but gloom.
Leider steht es fest, die Zahl der Insekten in Deutschland schrumpft. Die Studien im vergangenen Jahr haben es gezeigt. Um über 75% ist die Masse der Fluginsekten zurückgegangen. Den Grund dafür sehen viele Wissenschaftler im Einsatz von Pestiziden. Aber welche Insekten es wo genau in Deutschland besonders getroffen hat, ist bislang noch kaum erforscht. Fest steht, es gibt mehr als 30.000 Insektenarten bei uns. Aber ihre genaue Verteilung in den einzelnen Bundesländern oder Regionen ist eben nicht geklärt. In diesem Sommer hat der Naturschutzbund darum ein bundesweites Citizen Science Projekt ins Leben gerufen. Diejenigen, die sich daran beteiligen, zählen Insekten für die Wissenschaft. Die erste Zählung endete am vergangenen Wochenende. Die nächste ist für den August geplant. Ursula Storast mit Details.
Nils Stanecek sitzt auf einer grünen Wiese. Gelber Löwenzahn, lila Kleeblumen und weiße Gänseblümchen locken Insekten an.
Hier ist eine Hummel, das ist mit dem orangenen Hinterteil, das ist eine Steinhummel tatsächlich, die ich eben auch gezählt habe.
Nils Stanecek hat sich an der ersten Insektenzählaktion Anfang des Monats beteiligt. Sein Ergebnis: 2 Steinhummeln, 10 Wildbienen und dazu
ein Admiral und auch 2 Kohlweißlinge, die man sehen konnte. Viele Ameisen und die Blutzikade.
Der 19-jährige Abiturient macht gerade sein freiwilliges ökologisches Jahr. Die Natur sei ihm wichtig, sagt er, und deshalb auch die Insekten.
Denn ich finde es schrecklich, den Gedanken, dass vielleicht in 30 oder 40 Jahren viele Tierarten noch stärker bedroht sind als heutzutage, weil wir nicht ausreichend tun. Und ich denke, Da liegt es auch an uns selber, sozusagen das Heft in die Hand zu nehmen und zu versuchen, die aktuelle Situation nicht nur zu stabilisieren, sondern möglichst auch zu verbessern.
Genauso sieht es auch der Biologe Frank Röbbelen. Er leitet beim NABU in Hamburg ehrenamtlich die Fachgruppe Insektenkunde. Die freiwillige Zählaktion soll nicht nur die wissenschaftlichen Daten zu den Beständen der verschiedenen Arten vergrößern, sondern auch die Menschen für den Insektenschwund sensibilisieren.
Zum Beispiel in Hamburg ist etwa die Hälfte der Tagfalterarten verschwunden.
Im Naturschutz, so Frank Röbbelen, kann man nicht darauf warten, dass Populationen zu 100% ausgestorben sind, bevor man handelt.
Sondern muss handeln, damit diese 100%ig sicheren negativen Ergebnisse gar nicht erst eintreten.
Fest steht, dass die Zahl der Insekten insgesamt rapide zurückgegangen ist, sagt Martin Husemann. Das hat die sogenannte Krefeld-Studie Ende letzten Jahres belegt.
Da wurde die Biomasse von Insekten untersucht und man hat wirklich innerhalb von einem Zeitrahmen von 30 Jahren festgestellt, dass die Biomasse bis zu 80% zurückgegangen ist.
Der Insektenkundler ist Kurator am Zentrum für Naturkunde und leitet die Abteilung für Entomologie an der Hamburger Universität. Über die Insektenzählaktion freut sich der Wissenschaftler. Man wisse zwar, dass es etwa 33.000 Insektenarten in Deutschland gebe, aber es sei so,
dass die Tiere irgendwann mal beschrieben wurden, aber wir nicht genau wissen, wo sie verbreitet sind. Also nehmen wir mal das Beispiel der Bienen. Da gibt es in Deutschland ca. 600 Arten. Und bei den Bienen selber gibt es rote Listen deutschlandweit. Aber in über 30% dieser Arten wissen wir einfach nicht, wie der Gefährdungsstatus ist, weil wir einfach gar nicht wissen, wo diese Arten vorkommen. Und durch solche flächendeckenden Daten, wie sie jetzt hier erhoben werden, kann man natürlich solche Wissenslücken einfach auch beheben.
Weil die Aktion auf mehrere Jahre hin geplant ist, könne man dann Veränderungen im Bestand und mögliche Wanderungen der Tiere nachvollziehen.
Das heißt, wir verstehen, wo Tiere einfach noch vorkommen und können dann halt einfach auch gezielter in diesen Gebieten nochmal gucken, ob sie wirklich da noch sind. Und wie die Bestände der speziell geschützten Arten sich auch entwickeln.
Ohne solche flächendeckenden City Science Projekte könne die Wissenschaft inzwischen gar nicht mehr auskommen, sagt Martin Husemann. Um umfassende Daten zu erheben, gebe es einfach viel zu wenig Fachleute. Dank neuer Technik sind Laienaktionen heute so wertvoll wie nie.
Das ist ja das Schöne auch mit den Handys jetzt, dass man eben sehr leicht ein Foto, das auch georeferenziert ist, also Koordinaten dazu hat, dass man das eben heute machen kann, so auf die Schnelle. Das heißt, wir haben einen Beleg für das Tier, müssen das Tier nicht selber entnehmen, aber haben zumindest einen Fotobeleg.
Deshalb ist ein Bestandteil der NABU-Aktion eine App. Insektenwelt heißt sie. Jeder Interessierte kann sie sich kostenlos auf sein Mobiltelefon laden. Mit ihr lassen sich die Fotos von den gezählten Insekten an die Experten weitergeben.
Durch diesen Fotobeleg kann man dann im Nachhinein auch Fehlbestimmungen nochmal korrigieren. Und zusätzlich hat man eventuell auf dem Bild noch andere Pflanzen oder so, auf denen das Tier saß. Also man kriegt ganz viel mehr Daten zusätzlich mit den Bildern noch.
Letztendlich gehe es um den Erhalt der Insektenwelt. Ohne Bienen, Käfer, Fliegen und Schmetterlinge keine Bestäubung und damit kein Obst. Und selbst ohne Bremsen und die gemeine Stechmücke würde eine Lücke entstehen, die dem Ökosystem schweren Schaden zufügt.
Also bei Mücken ist es zum Beispiel so, dass viele Fischarten abhängig sind von Mückenlarven. Oder viele Vögel ernähren sich auch von Mücken zum Beispiel.
Abgesehen davon, sagt der Biologe Frank Röbbelen, sei es ein Armutszeugnis für die Menschheit, wenn heute Schmetterling, Hummel und Libelle nicht mehr über Blumenwiesen flatterten.
Wenn man durch die Felder geht, da sind ja kaum noch so Randstreifen, wo die mal saugen können, die Falter. Und man sieht praktisch nichts mehr in großen Teilen der Landschaft. Und wenn man erst mal gelernt hat, so ein bisschen zu gucken, nach diesen Faltern beispielsweise, dann ist das sehr, sehr frustrierend.
Das war ein Beitrag von Ursula Storost.
I'm the chair that fits right to your shoe and the shelf you put your books into. Nothing more seen like furniture in the room. I'm the table where you eat your food and the plate that fits to your spoon. Nothing more seen like furniture in the room. How I wish I could turn back time and wake and love again. How I wish I could turn back time and wake and love again. Being safe inside your arms, feeling lost, I'm being home right now. Still I can't deny I'm just a stereo. Play your song.
Notizen aus der Wissenschaft.
Seit dieser Woche sieht die Weltgesundheitsorganisation WHO nun auch die Online-Spielsucht als eigenständige Krankheit an. Viele der Organisation nicht angehörende Wissenschaftler kritisieren diese Haltung. Menschen, die häufig online spielen, könnten dadurch fälschlich als therapiebedürftig eingestuft werden. Wissenschaftler der Weltgesundheitsorganisation verteidigen die Bewertung der Spielsucht als Krankheit. Ärzte könnten sich bei ihren Diagnosen an den im neu veröffentlichten Krankheitenkatalog der WHO beschriebenen Symptomen orientieren, sagen die Wissenschaftler. Krankenkassen ziehen diesen Katalog oft als Grundlage für ihre Erstattungen von Behandlungen heran. Sollten Menschen, die mehr Kinder haben möchten, mehr Fisch essen? Tatsächlich zeigt eine neue Studie, dass Paare, die mehr als 8 Portionen Fisch, Meeresfrüchte oder Algen pro Menstruationszyklus der Frau aßen, häufiger Geschlechtsverkehr hatten und die Frauen schneller schwanger wurden als bei Paaren, die wenig Fisch aßen. Ob das an den Omega-3-Fettsäuren in den Meeresprodukten liegt, ist bislang ungeklärt. Forscher aus den USA wollen das aber jetzt genauer untersuchen. Denn diesen Fettsäuren werden vielfältige Eigenschaften zugeschrieben. Sie sollen sich positiv auf die Herzgesundheit und Entzündungen auswirken. Und ein Mangel dieser Fettsäuren wird mit psychischen Erkrankungen in Zusammenhang gebracht. Auch dass die Omega-3-Fettsäuren für die Entwicklung von Kindern wichtig sind, ist lange bekannt. Allerdings weisen Wissenschaftler auch immer wieder auf die für den Menschen schädlichen Stoffe hin, die häufig in Nahrungsmitteln aus dem Wasser zu finden sind. Dazu zählt beispielsweise Quecksilber. Das gefährliche Westnil-Virus ist erneut in Europa nachgewiesen worden, wie Wissenschaftler Anfang der Woche berichteten. Und zwar bei Mücken im Südosten Tschechiens. Dabei handelt es sich um Insekten, die die Fischteiche im Südosten des Landes bevölkern. Diese Region an der Grenze zu Österreich ist ein beliebtes Ziel von Fahrrad- und Wandertouristen. Menschen sollten in dieser Gegend an Insektenschutz denken und so eine Ansteckung vermeiden, sagen die Experten. Auch wenn es die letzten nachgewiesenen Infektionen bei Menschen in Tschechien vor mehr als 20 Jahren gab, kann es jetzt wieder dazu kommen. In Griechenland gab es im vergangenen Jahr vermehrt Ansteckungen. Die Symptome mit Fieber, Abgeschlagenheit, Erbrechen, Kopf- und Muskelschmerzen ähneln denen eines grippalen Infekts. Sehr selten kommt es zu schweren Verläufen, die lebensbedrohlich werden können.
Das waren Notizen aus der Wissenschaft, präsentiert von Jörg Peter von Klarenau.
Love is funny or it's sad or it's quiet or it's mad. It's a good thing or it's bad, but to take a chance, and if you fall, you fall, and I'm thinking
die Durchblicker, Wissensreportagen von der Ostsee bis zum Bodensee.
Bei einem Konzert richten sich in der Regel alle Augen auf die Musiker. Schließlich sind sie ja auch die Stars. Aber in diesem Fall geht es um Konzerte, in denen nicht die Stars, sondern die Gäste im Publikum im Vordergrund stehen. Forscher am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik wollen nämlich herausfinden, wie sich die Musik auf die Hörenden auswirkt. Wie verändern sich ihr Herzschlag oder ihre Gefühle? Für diese Untersuchung wurde extra ein Konzertsaal gebaut. Silke Schmidt-Trö war bei einem Forschungskonzert dabei.
Der Flügel steht zwar schon auf der Bühne, aber bisher hat das Konzert noch nicht begonnen, das ich heute besuchen werde, in einem ganz besonderen Konzertsaal, und zwar im Art Lab vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik. Der Soundcheck läuft schon. Das Konzert heute ist nicht nur zum Spaß. Hier sollen nämlich wichtige Daten erhoben werden, was die Wirkung von Musik und der Performance von einer Künstlerin angeht. Aber man wird nicht einfach schick angezogen im Publikum Platz nehmen, sondern sind einige Vorbereitungen notwendig. Hallo. Hallo. Jetzt geht's los mit dem Verkabeln. Jetzt kriege ich hier so einen Atemgurt um. Jetzt wird mir hier der zweite Gurt umgelegt. Sie sind jetzt angeschlossen an einem Kästchen. Es ist scheckkartengroß und es hat einen großen Anknopf. Das war's.
Ja, das ist unser Messgerät. Das ist ein Miniaturcomputer, wo man eben diverse verschiedene Sensortypen anschließen kann. Mein Name ist Alexander Lindau. Ich bin Leiter des Artlabs.
Sie leiten also praktisch hier die Technik hinter der Wissenschaft sozusagen?
Genau, richtig.
Es sind hier auch zwei Hilfskräfte beschäftigt. So, jetzt wird hier gekruspelt. Oh, ich sehe schon Elektroden. Die kommen jetzt ins Gesicht.
Ein bisschen lächeln, dass man so ein bisschen die Wangenmuskulatur sieht, genau.
Also die Idee dahinter ist, dass man seine Emotionen im Gesicht ausdrückt. Und zwar nehmen wir hier zwei Indikatoren für Basisemotionen ab. Einmal das Stirnrunzeln für eine negative Emotion und einmal den Lächelmuskel für eine positive Reaktion.
Jetzt wird schon kompliziert, weil an mir jetzt schon vier Kabel runterhängen. Und das nächste?
Jetzt kommt noch ein EDA, das misst den Hautleitwert an den Fingern.
Also je mehr sie schwitzen, desto besser leitet es. Man weiß es dann nicht genau, was es ist. Mehr Stress, mehr Freude. Aber irgendwas führt dazu, dass sie mehr schwitzen. Und das können wir messen. Ja, jetzt kam der Knopf zum Einsatz.
Und jetzt sieht man hier am Bildschirm, ob das alles funktioniert.
Da sehen Sie einen Herzschlag. Puff, puff, puff.
Gut, dann heißt das aber, ich jetzt bin fertig. Komplett, ja. Ich klebe und bin verkabelt überall. Also Hautleitsensoren, Elektroden.
Blutvolumenpulssensor, Stirn-EEG, Atemgurte.
Jetzt muss man dazu sagen, eine Aufnahme dort drin von der Atmo ist leider nicht möglich. Ich soll nämlich die Leute mit dem Mikrofon möglichst nicht ablenken. Was aber passieren wird, ich werde mich zur Mitte des Konzerts, was ja manchmal vorkommt, erheben und praktisch rausgehen in den Kontrollraum. Ich habe hier so ein Pflaster über den Elektronen. Ah, okay, gut. Wunderbar, die Kabel sind runter. Drei Stücke gab es jetzt vorher von der Pianistin. Sehr unterschiedliche, muss ich sagen. Also das erste war so schwer verdaulich, das zweite war sehr gefühlvoll und das dritte war schon sehr leicht. Und jetzt sitzen wir hier im Kontrollraum und die drei Stücke kommen jetzt genau nochmal. Herr Seibert, Sie haben jetzt praktisch so die Regie des Konzerts.
Wir haben jetzt, nachdem das Stück fertig war, die Lichtstimmung gewechselt. Unsere Teilnehmer wissen jetzt mittlerweile nach dem x-ten Mal, dass es jetzt darum geht, die zwei Seiten des Fragebogens auszufüllen.
Jetzt sehe ich hier gerade auf den Monitoren, die Zuschauer, die schreiben hier auch noch relativ viel. Manche diskutieren auch.
Deshalb brauchen wir auch das Kamerabild. Wir sehen eben auch jetzt etwa, wann die dann fertig sind mit den Fragebögen, können dann, ohne jetzt groß jemanden zu befragen, nochmal in den Saal zu gehen, einfach die Lichtsituation wechseln, Stimulus einspielen, sodass es einen einigermaßen natürlichen Ablauf gibt, ohne Unterbrechung.
Jetzt wird das Licht wieder ein bisschen gedimmt. Professor Matthias Scharinger, und am Ende bekommen Sie Daten, beziehungsweise die vom Publikum, die Daten bekommen alle Sie. Als Professor für Phonetik in Marburg, was ist jetzt genau Ihr Fokus?
Sehr viel von der Musikwahrnehmung, eben auch das, was unbewusst passiert, hängt von dem Vorwissen ab, hängt von dem Zugang zur Musik ab. Aber die Annahme ist eben auch die, dass gewisse Dinge auch von dem Stück abhängen. Und das sind heute ja sogenannte Pilotkonzerte, um die Hauptfragen zu klären. Nämlich, ist es tatsächlich ein Unterschied zwischen Live und einer Konserve? Und ist es tatsächlich ein Unterschied, wenn das gleiche Stück also einmal einem bestimmten Publikum und einmal einem anderen Publikum präsentiert wird? Wenn das also geklärt ist, wird in einem Hauptkonzert das Publikum nochmal genauer ausgewählt.
Sie haben schon zwei Forschungskonzerte gemacht. Was haben Sie dabei herausgefunden?
Da haben wir schon sehr interessante Befunde gehabt, nämlich zum Beispiel, dass die Herzfrequenz etwas niedriger ist. Das heißt, Menschen sind entspannter, wenn sie das Konzert nicht live, sondern von CD hören. In derselben Umgebung, aber eben ohne eine Künstlerin. Wir haben das so interpretiert, dass das Publikum die Augen schließt und damit entspannter wird. Und da kann man auch sagen, dass man da auch nicht so involviert ist mit dem Stück.
Ja, meine Daten wird Professor Scharinger nicht auswerten können, weil ich auch nur zur Hälfte der Zeit im Konzertsaal war. Aber es gibt ja noch 12 andere Konzertbesucher. Ich habe jetzt einer meiner Mitzuhörer sozusagen, Sie sind jetzt schon abgekabelt, haben Sie alles gut überstanden?
Alles wunderbar. Klar, wenn man sich irgendwie versucht hat zu drehen und dann merkte, man zog das Kabel ein bisschen, aber das hat mich, glaube ich, nicht beeinflusst.
Die Durchblicker, eine Koproduktion von BR, SWR, WDR und NDR.
Das war eine Reportage von Silke Schmidt-Trö. Und damit ist Logo für heute zu Ende. Die Musik in der Sendung kam diesmal von Charlotte Illinger. Die CD heißt But Beautiful. Ich bin Maike Wahlhorn. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.